Sascha, es ist unglaublich, was ich gesehen habe.
Nein, was denn?
Es ist unglaublich, unfassbar. Es ist eine neue Folge von Deutschlands beliebtestem Foto-Podcast online.
Nein.
Doch, und es ist unfassbar, über was für ein Thema sich die beiden unterhalten.
Oh, ich mag es mir kaum vorstellen.
Sie unterhalten sich tatsächlich über Sensorformate. Mein Gott, das musst du dir anhören.
Auf jeden Fall. Ich spitze schon die Ohren.
So, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Studio Raw, dem beliebtesten Fotopodcast mit Sascha und Sascha. Und heute unterhalten wir uns, wie ihr gehört habt, über Sensorformate. Und warum unterhalten wir uns über Sensorformate?
Weil wir es können.
Ich muss jetzt meine Katze umgehen. Die sitzt mir vor meinem, ich sehe nichts mehr. Genau. Auf unsere letzte Folge mit der Makrofotografie haben wir einen Kommentar erhalten. Das ist ja sehr schön. Den habe ich nur durchgelesen. Und dann habe ich nur Bahnhof verstanden. Da waren dann lauter Abkürzungen drin. Dann habe ich die gegoogelt und dann habe ich noch mehr Bahnhof verstanden. weil, also ich weiß, wie man mit einem Foto umgeht und ich weiß, es gibt verschiedene Sensorformate, aber die ganzen Abkürzungen dafür, die waren mir alle neu. Und auch für mich gibt es zwei Formate, Vollformat und Crop. Und das war's. Aber es gibt wohl mehr. Weil der Eik hat geschrieben, spannend, alle gehen zu KB und Julia will zu MFT. Dann dachte ich mir, KB, MFT, was ist das? Dann kamen noch so Sachen wie, keine Ahnung. Auf jeden Fall war ich total überfordert. Und jetzt klär mich doch mal bitte auf über Sensorformate.
Damit meinst du wahrscheinlich mich.
Genau.
Ja, also KB kann ich mir halt nur unter Kleinbild vorstellen, was das ältere Wort ist für Vollformat, wenn du so willst. Also Kleinbild sagt eher den analogen Fotografen was, zum Beispiel das 35 mm oder der 35 mm Film, der ja doch sehr beliebt war.
Genau, und so die Standardfilmrolle.
Genau, das war so die Standardfilmrolle. Und heutzutage ist das der Vollformatsensor, der so genannt wird. Und es gibt unfassbar viele Größen und Arten, wie die aufgebaut sind. Aber prinzipiell kann man das so in 5 Gruppen unterscheiden. Ich gehe jetzt erstmal alle durch, ganz fix, und dann gehe ich aber auf bestimmte Sachen näher ein. Es gibt ja zum Beispiel den Mittelformat, das ist der größte Sensor. Dann gibt es den Vollformat, den APS-C oder auch Crop genannt. Dann gibt es den Zungenbrecher Micro Four Third. Ja, das ist dieses MFT, ja, aber ohne freundliche Grüße. Und dann gibt es noch Handyformate, würde ich jetzt als 5. Gruppe einfach mal mit einschließen. Also alle Sensoren, die in Handys verbaut sind. Die können wir aber jetzt und heute außen vor lassen, weil die jetzt, sagen wir mal, für den richtigen Fotografen ist jetzt gemein gesagt. Aber wenn wir jetzt über Kameras sprechen, dann sind die jetzt eigentlich nicht so wichtig. Und bei den Sensoren gibt es auch unendlich viele Größen. Und ich möchte eigentlich auch mit dem Vollformatsensor anfangen, also was ich eben auch als Kleinbild bezeichnet habe, aber eigentlich sagt heutzutage keiner mehr Kleinbild. Und der Vollformatsensor ist im Grunde genommen so die Mitte, also der Mittelpunkt der ganzen Sensorengeschichte. Und das sollte man sich immer sollte man immer im Hinterkopf behalten. Das ist immer so die Mitte aller Sensoren. Und denn es gibt so eine Art Umrechnung, eine mathematische Umrechnung, wenn wir wenn wir uns gleich mit Objektiven beschäftigen, denn die Größe des Sensors beeinträchtigt auch alle Daten und Zahlen von Objektiven.
Also das ist jetzt praktisch mit dem Sensor nicht so wie bei Frauen. Da spielt die Größe schon eine Rolle.
Ja,
also beim Sensor.
Und ja und nein. Ja, das, was spielt da eine Rolle? Also die Bildqualität ist jetzt nicht besser oder schlechter, nur weil du einen größeren Sensor hast oder einen kleineren Sensor hast. Das ist heutzutage nicht mehr so entscheidend. Das war vielleicht vor 20 Jahren so, wo das noch alles so in den Kinderschuhen war. Also wir reden hier auch von einer sehr neuen Technik, die... Es ist eine Technik, die relativ neu ist, mal abgesehen davon, dass Fotografie ein relativ neues, ja, wie soll man sagen, Kunstform ist. Aber gerade so in der digitalen Fotografie ist es alles gerade sehr neu. Wir haben ja auch gerade den Umbruch mit spiegellosen Kameras. Und auch in spiegellosen Kameras hast du auch die gleichen Formate. Und ja, der Vollformat-Sensor, da kann ich jetzt zum Beispiel als Beispiel geben, sind die ganzen, zum Beispiel die Kamera, die Canon 5D Mark 1, 2, 3, 4, 5. Na, 5 gibt es, glaube ich, noch gar nicht. Das ist so das Flaggschiff, was Spiegelreflexkameras angeht. Das sind Vollformat-Kameras und so auch die berühmtesten. Wir haben auch Sony Alpha 3 oder, also die, nee, ich fange nochmal von vorne an, also die Sony Alpha 7 sind auch alles Vollformatkameras, sie sind auch relativ berühmt geworden jetzt in den letzten Jahren, weil die spiegellos sind, also die haben den Markt so in den letzten Jahren so ein bisschen überschwemmt, weil sie die ersten waren, wo das Ganze funktioniert hat und sehr gut war und auch zum Teil die einzigen waren. Und Nikon hat zum Beispiel die Z-Reihe, also die Z6 und die Z7. Und ich bin mir sicher, ich glaube, die D850 von Nikon ist auch eine Vollformatkamera. Das ist auch so ein Flaggschiff. Also es ist so eine Kamera, wenn du die kaufst, dann machst du eigentlich nichts falsch. Und genau, werden einmal größer bei dem Mittelformatsensor. Und der Mittelformatsensor ist von der Fläche her doppelt so groß wie der Vollformatsensor. Und der Vollformatsensor, also nochmal zurückzukommen auf den Vollformatsensor, wenn wir jetzt eine Visitenkarte haben, von der Größe, also so eine durchschnittliche Visitenkarte, und die halbieren und dann noch so ein Stückchen abziehen, dann haben wir ungefähr die Größe von so einem Sensor von einer Vollformatkamera. Das sieht jetzt für einige groß aus und für andere klein. Wenn man das vergleicht mit Handykamerasensoren, die sind dann vielleicht mal 3x3 mm groß oder vielleicht noch ein Stück größer. Ja, die sind ja so klein.
Ja, die sind erheblich kleiner, weil die ist ja auch nicht so viel Platz im Handy.
Richtig, genau. Da ist auch der große Unterschied. In ein Handy kommt halt der Sensor so rein, wie er gerade passt. Und Kamerahersteller bauen ja die Kamera um den Sensor herum. Das ist eigentlich so der größte Unterschied meines Erachtens. Und ja, das Mittelformat ist so, da kann man so sagen, das ist richtig das Vollprofi-Format. Also wir bewegen auch hier uns bei Megapixel-Anzahl von 100 bis 400 Megapixel. Das ist einfach unfassbar groß, unfassbar viele Datenmengen oder große Datenmengen.
Ja, das sind wir dann so in die Richtung Hasselblatt-Kamera und so kuscht.
Genau, und genau im Mittelformat sind so die berühmtesten oder die fast jeder kennt, ist halt so Hasselblatt. Da kannst du aber auch für eine Kamera dann 40.000 Euro ausgeben. Oder wir haben zum Beispiel Fuji. Fuji hat auch Mittelformatkameras. Und die kosten halt auch so ihre 7.000 bis 10.000 Schlappen. Und da merkt ihr eigentlich auch schon, je größer der Sensor, desto teurer wird's, ne? Größerer Sensor, mehr Technik. Und das liegt aber auch einfach daran, dass das Zielpublikum auch ganz anders ist. Also die Personen, die solche Kameras benutzen, sind wirklich im High-End-Bereich, was Fotografie angeht, für Billboards oder einfach für Fashion-Fotografie. Und zum Teil auch kann man das halt gut benutzen für Landschaft, aber nicht unbedingt. Aber es ist halt so, du kannst halt unfassbar viel Datenmenge aufnehmen. Also wenn du so ein Foto machst, kannst du halt extremst gut reinzoomen, weil du halt immer noch so viele Megapixel-Anzahl hast und so viele Details aufgenommen werden, die bei einem Vollformat dann irgendwann mal nicht mehr schafft. Dann, wenn wir jetzt vom Vollformat, wenn das jetzt so unsere Mitte ist, worauf ich gleich nochmal drauf zu sprechen komme, ist, wenn wir da runtergehen, also kleineren Sensoren uns angucken, ist da der APS-C-Sensor. Da spricht man auch gerne vom Crop-Sensor. Und Crop, ich glaube, ins Deutsche ist es so beschnitten,
genau.
Genau, kann man so sagen. Und ihr werdet auch ganz schnell vom Crop-Faktor hören. Denn der APS-C-Sensor ist halb so groß wie der Vollformat-Sensor. Der APS-C-Sensor von Canon ist sogar noch ein Stückchen kleiner. Und wenn wir jetzt berühmte Kameras ansprechen bei APS-C-Bereich, da haben wir die Sony Alpha-Reihe mit der 6000er oder Nikon D7500 oder die Canon 90D, die wahrscheinlich eine der besten APS-C-Kameras mit Spiegel sind auf dem Markt, oder jetzt auch Fujifilm. Fujifilm hat zum Beispiel, die spezialisieren sich richtig auf APS-C. Die haben zum Beispiel keine Vollformatkamera und haben sich nur auf APS-C und zum Teil halt auch auf Mittelformatkameras spezialisiert. Und das ist jetzt meine Meinung, wenn ihr eine kleine Kamera haben wollt zum Beispiel und wollt die beste APS-C-Kamera haben, schaut euch die Fujifilm an. Also das ist jetzt nicht gesponsert oder so, sondern es liegt einfach, also für mich ist so ein logischer Schluss. Fujifilm konzentriert sich nur auf APS-C, ist also darauf spezialisiert, alle ihre Gläser, Objektive, wie auch immer man das nennen mag, sind halt darauf spezialisiert. Und die sind spiegellos und technisch extremst gut, gerade die Fujifilm XT, ich weiß nicht, die XT4, ich müsste gerade mal nachgucken. Jedenfalls die neue XT ist so gut verbaut, also die hat jetzt zum Beispiel einen Stabilisator, da kannst du mit einem ausgestreckten Arm Fotos machen. So gut ist der Stabilisator. Das einzige Nachteil ist jetzt bei den Fujis, dass sie nicht so einen guten Autofokus haben. Aber ich schweife ein bisschen ab. Jedenfalls ist APS-C ein Größensensor, der halb so groß ist wie der Vollformatsensor. Das sollten wir im Hinterkopf behalten. Und dann gibt es den MFT, also Micro Four Thirds. Und der ist nochmal, ja, nur so ein Viertel groß vom Vollformatsensor. Und da gibt es zum Beispiel Panasonic, die sich darauf spezialisiert haben mit der G9 und anderen Kameras. Die haben sich so ein bisschen auf Micro Four Thirds spezialisiert und wären jetzt die Kameras, die ich da jetzt empfehlen könnte.
Ja, warum gibt es denn eigentlich, oder gibt es einen Grund, warum? Also, man kann doch alles einen Sensor machen, eigentlich.
Ja, eigentlich schon. Und da würde ich gleich sogar auf die Vor- und Nachteile eingehen, die diese verschiedenen Größen haben. Also wenn du sagst, ich bin jetzt Einsteiger und ich habe jetzt, sagen wir mal, ich will maximal 500 Euro, das ist so die typische, wie viel Geld willst du investieren? 500 Euro. So. Und dann wird es schon schwer, Vollformatkameras zu finden. Also mittlerweile schon, aber die werden jetzt nicht neu oder so. Also die
ja, gebraucht dann.
Gebraucht.
Also eine Vollformat für 500 Euro kaufe ich sofort, wenn es denn neu ist.
Ja, gibt's aber halt so gut wie nicht. Nee, das ist einfach nur ein Kostenfaktor. Also du hast einen kleineren Sensor, du kannst alles leichter verpacken, es ist tendenziell einmal alles kleiner Und meistens sind die ganze Verarbeitung und die ganze Spec, also die ganzen Specs, wie viel, weiß was ich, Frames per Seconds, also die ganzen Daten, die diese Kamera dann schafft, sind meistens auch ein bisschen weiter niedriger angesetzt. Und dadurch, dass alles, ja, sagen wir mal, günstiger ist, wird die Kamera günstiger. Wenn du jetzt eine Kamera mit einem großen Sensor einbaust, dann muss alles drumherum größer gebaut werden und dann wird die Kamera zum Teil auch wieder teurer.
Ja, logischerweise auch größer und schwerer.
Größer und schwerer. Das ist sozusagen der Nachteil, wenn du jetzt.
Also wäre so eine Vollformatkamera eher weniger was für einen Urlaub oder für die Reise oder zum Mitschleifen.
Genau.
Weil es halt einfach, genau, okay.
Großes. Wenn du jetzt viel Studiofotografie machst und dir ist die Größe völlig wumms, dann ist halt Vollformat und Mittelformat das Beste. Oder was heißt das Beste, wenn du es leisten kannst, dann hast du halt dies. Aber wenn du sagst, ich möchte viel unterwegs oder ich bin viel unterwegs, ich wandere viel und bin im Urlaub viel und ich brauche das klein und handlich, da werden dann die APS-C und gerade die Micro Four Thirds Sensor oder Kameras werden dann halt sehr praktikabel, weil die ganzen, alles andere wird halt so klein. Also da kommt auch der nächste Kostenfaktor. Die ganzen Objektive und das ganze Zubehör für Micro Four Third Kameras oder APS-C Kameras ist einfach günstiger. Du kannst alles relativ kleiner verbauen. Glas ist einfach kleiner und günstiger. Und
ja gut, wenn der Sensor nicht so groß ist, muss die Linse dahinter oder davor auch nicht so groß sein, logischerweise.
Genau.
Und dann brauche ich nicht so viel Glasschleifen und das ist dann billiger. Okay.
Genau, und halt auch klein und leicht. Also du kannst, weil am besten ist der Vergleich, wenn du Super Zoom Objektive hast, sagen wir mal von 100 bis 400 Millimeter. Da, wenn du so ein Oshima für eine Vollformatkamera gesehen hast, das ist ein Brecher. Dafür brauchst du eine extra Tasche. Also es ist ja ein Unterarm groß. So. Und wenn du das jetzt für eine Micro Four Third Kamera kaufst, dann ist das vielleicht maximal so groß wie ein Lineal.
Also ja, jetzt überleg dir mal, das eine Sigma Zoom Objektiv für die Vollformat. Das hat einen eigenen Akku für einen Autofokus.
Ja, genau.
Das hat 13 Kilo, glaube ich, das Ding.
Ja. Genau, und das ist halt so dann der Vorteil von den kleinen Kameras und der Nachteil von großen Kameras.
Jetzt, okay, die kleinen haben doch bestimmt auch Nachteile.
Ja, die kleinen haben Nachteile. Und zwar, ich fange mal an mit der Pixeldichte, also auch mit was Licht angeht. Also du hast, wenn du jetzt einen Sensor hast, der relativ klein ist, hast du aber trotzdem relativ viel Megapixel. Also zum Beispiel, wenn wir jetzt so eine Micro Four Third Kamera nehmen, dann hat die 20 Megapixel. Und wenn wir das mit einer Vollformatkamera vergleichen, haben die auch manchmal, sagen wir mal, 20 bis 25, 30, die gehen bis 50 hoch, aber es gibt halt welche, die haben, sagen wir mal, 24 Megapixel. Und der Vollformatsensor ist einfach viermal so groß. Das heißt, die Pixeldichte ist auf Micro Four Thirds Sensor einfach wesentlich höher. Und
ja gut, es ist wie wenn ich jetzt so einen kleinen Post-it nehme und einen großen Post-it und ich male auf jeden 200 Punkte. Beim einen erkenne ich die Punkte nachher noch, beim anderen eben nicht mehr.
Genau. Das kann halt dazu, oder was die Konsequenz dann ist, ist, dass die Kamera schneller anfängt zu rauschen, weil sie mehr Punkte hat.
Und weil die sich dann überlagern.
Ja, wenn du so willst. Also ich möchte das so simpel wie möglich ausdrücken. Genau, denn natürlich, du würdest keinen Unterschied sehen bei Tageslicht. Wenn du jetzt bei Tageslicht, sagen wir mal, fast Idealbedingungen oder im Studio bist, dann wirst du so gut wie keinen Unterschied sehen. Wenn wir aber jetzt, sagen wir mal, Richtung abends gehen oder im Wald schon schießen, sagen wir mal, ist wolkenbedeckt, dann ist es ja schon fast halb so hell. Und wenn wir dann noch in den Wald gehen, dann kriegt so eine APS-C oder so eine Micro Four Third, fängt dann sehr schnell an zu rauschen, weil du dann mit dem ISO extremst hochgehen musst, wenn du gewisse Einstellungen beibehalten möchtest. Und dann beginnt halt schnell das Rauschen. Also du kannst mit einer APS-C-Kamera, fängt dann das Rauschen schon bei 800 ISO an. Wobei eine Vollformat erst beim Rauschen anfängt so bei 6400. So, und es ist halt ein ganz anderer Schnack. Das sind einfach mal matte, das sind ja 3 bis 4 Stufen, Blendenstufen. Und das ist schon ein Riesenunterschied, wenn ich im Wald, Wald jetzt ein Shooting zum Beispiel habe und ich habe jetzt eine Vollformatkamera, dann sind die Bilder am Schluss viel, viel cleaner, weil ich weniger Rauschen habe. Und bei einer APS-C oder Micro Four Third kann es halt sein, dass es dann einfach mehr rauscht, weil ich halt entweder mit der ISO hochgehe oder halt längere Öffnungszeiten habe.
Okay, also kurz gesagt, ich habe bei einer Vollformat weniger Rauschen, zahle dafür mehr Geld und bei einer kleineren, so Crop-Sensor oder Micro Four Third, habe ich dann eben weniger Megapixel eventuell, dafür mehr Rauschen, zahle aber auch weniger und habe eine leichtere Ausrüstung.
Genau.
Das ist so kurz zusammengefasst.
Genau, genau. Und eigentlich der größte Faktor ist, ja, viele sagen immer, es kommt mehr Licht rein. Das ist immer so ganz platt gesagt. Also sie sagen immer, ja, beim Vollformatsensor kommt mehr Licht rein. Das ist so platt gesagt im Grunde genommen falsch. Also es kommt auf, wenn du dir jetzt, sagen wir mal, den Vollformatsensor als 2-Euro-Münze vorstellst und den Micro Four Third als 1-Cent-Stück, kommt bei beiden genauso viel Licht rein. Warum aber Vollformatsensoren einfach lichtstärker sind, ist, dass sie keinen Crop-Faktor haben. Und da kommen wir wieder zu diesem Crop, zu diesem Begriff Crop und Crop-Faktor. Das wird einem irgendwann mal, sagen wir mal, in die Quere kommen. Wenn ich zum Beispiel, und jetzt kommt es, warum Vollformat so die Mitte, der Mittelpunkt der Fotografiewelt ist. Wenn ich ein 50 mm Objektiv habe, dann ist es beim Vollformat, hat das hat es die Abbildung von einem 50 mm Objektiv. Sagen wir mal, das Objektiv hat auch eine Blende von 1.8, sage ich mal.
Genau, nehmen wir mal den klassischen Canon Joghurtbecher.
Das ist der
50 mm 1.8.
Ja, das Must-Have für alle Fotografen. So. Und bei einer Vollformat, dann bleiben diese Werte so, dass die Abbildung ist wie 50 mm und die Helligkeit und die Blende ist 1.8. Wenn ich jetzt dieses Objektiv auf einem APS-C-Sensor schraube, was ja in den meisten Fällen ja geht, wenn wir jetzt da Canon EF-Reihe sehen und mit Nikon ging das auch, dass du halt deine Objektive, die du auf einer Vollformatkamera raufstecken kannst, auch auf APS-C-Kameras raufschrauben kannst. Jetzt ist der Sensor aber ja halb so groß. Und deswegen müssen wir, es ist halt schwierig zu erklären, wenn man dann jetzt keine Grafik hat, ne? Weil jetzt kommt sehr viel Physik. Dadurch, dass er so halb so groß ist, kann er von dem Objektiv halt nur die Hälfte darstellen. Das heißt, wir zoomen schon im Bild so ein bisschen rein. Sprich, aus dem 50 mm Objektiv wird ein 75 mm Objektiv. Also das ist immer noch ein 50 mm Objektiv, aber die
Abbildungsmaßstab ist von einem 75 mm Objektiv.
Genau.
Das heißt, wenn ich 50 mm Objektiv, also die Abbildung von einem 50 mm Objektiv mit einer Crop-Kamera fotografieren will, muss ich faktisch ein 35 mm Objektiv draufschrauben.
Genau, exakt.
Boah, Kopfrechnen 1,0.
Ja, genau. Und
mein Mathelehrer wäre stolz auf mich.
Genau. Und jetzt sagen sich jetzt viele, ja, das kenne ich mit dem Crop-Faktor. Was aber sehr, sehr viele nicht beachten, ist, dass du die Blende auch umrechnen musst. Denn wenn das 50 mm bei unserem Beispiel jetzt eine Blende 1.8 hat, dann wird es zu einem 2.8, sag ich mal, oder vielleicht noch schlimmer, oder 3.5.
Oh mein Gott!
Oh mein Gott,
das Sascha, ist das ist ja unglaublich! Ja. Wahnsinnig neue Informationen!
Ja.
Das genau. habe ich echt, also das mit der Brennweite, das wusste ich ja tatsächlich, dass man da einen Umrechnungsfaktor hat von 1,25 oder 0,75, irgendwie so. Genau. Kopfrechnen, 6 jetzt.
Es kommt auch auf die Kamera drauf an, ja.
Aber dass es sich auch auf die Blende auswirkt, das ist mir neu und das erklärt natürlich auch ganz vieles, weil wenn ich auf Hochzeiten jetzt rumrenne und ich habe an meiner Vollformat, die ja für große, starke Männerhände gebaut ist, eine Blende 4 und Claudia rennt rum mit ihren kleinen, zierlichen Mädchenhänden und der Crop-Kamera und hat eine Blende 4, dann ist die nachher bei der gleichen Belichtungszeit bei einer ganz anderen ISO-Zahl.
Mhm.
Ja. Und das war mir immer unschlüssig, warum habe ich bei gleicher Blende und gleicher Belichtungszeit unterschiedliche ISOs und damit auch ein unterschiedliches Bildrauschen bei der Crop- und Vollformat.
Mhm.
Das ist ja schlau.
Und wenn wir jetzt halt sagen, und ich habe ja vorhin gesagt, APS-C und Micro Four Third ist im Dunkeln tendenziell schlechter, werden sie ja noch schlechter, wenn du jetzt ein Objektiv hast, was nicht gerade eine Blende von 1,0 hat. Weil dann hast du eine Blende, die jetzt 1,8 ist, wird halt zu 2,8, sage ich mal. Und 2,8 ist jetzt machbar, aber alles, was darüber ist, wird schon extremst dunkel und schwierig in dunklen Verhältnissen zu handeln. Es gibt ja oft Kit-Objektive mit, die fangen bei 3,5 an und wenn du das vom APS-C-Sensor schraubst, dann bist du ja bei 5,6. Und das ist, wenn du jetzt im Haus zum Beispiel bist und machst normales Licht an, ist es trotzdem super dunkel. Also für unser Auge nicht, aber für die Kamera, für den Sensor. Und das ist der ganz, ganz große Nachteil. Du musst umrechnen und du solltest dir dem immer bewusst sein, wenn du jetzt, das hatte ich am Anfang auch falsch gemacht, habe mir für meine APS-C-Kamera extra einen 35 mm gekauft, damit ich den Maßstab von 50 mm haben wollte. Hatte dann ein 35 mm für die Vollformatkamera und habe gedacht, das ist ja noch geiler. Dann musste ich halt, habe ich das Objektiv für meine APS-C wieder verkauft und in ein 24 mm gewechselt. Was extrem gut ist, weil es so ein Pancake-Objektiv ist und dadurch meine Kamera halt nichts wiegt. Und und das ist auch, das kann man auch umgekehrt machen zum Mittelformat. Also wenn du da jetzt ein 50 mm hast, dann wird das zum 25 mm. Und wenn das eine Brennweite von 1,8 hat, wird das zu einem 1,0er, wenn du so willst. Und das ist schon extrem gut.
Wirkt sich das auch auf den Schärfenverlauf aus mit der Blende oder ist der Schärfenverlauf von einer 1,8er Blende? Das heißt, wenn ich jetzt mit einer Blende 2,8 und dem 50 mm auf dem Vollformat fotografiere, habe ich einen anderen Schärfenverlauf oder fängt die Unschärfe später an, sage ich mal, wie bei einem 50 mm Objektiv auf der Crop-Kamera, weil ich da ja faktisch 75 mm habe und dadurch dann durch die Brennweite der Schärfenverlauf ein bisschen krasser ist noch.
Ja und nein. Das ist, manche immer sagen ja, dass das Bouquet vom Vollformat ist das Beste, so, also im Mittelformat wäre ja dann noch besser. Das ist, wenn ich jetzt den gleichen Bildausschnitt haben möchte, also wenn ich jetzt APS-C mit Vollformat vergleiche und ich mache jetzt zum Beispiel ein Porträt von einer Person und möchte den gleichen Ausschnitt haben und habe aber das gleiche Objektiv drauf, muss ich ja mit dem APS-C, mit einer APS-C-Kamera
weiter weg,
was ja dafür sorgt, dass ich eine größere Tiefenschärfe habe, also wenn ich zum Beispiel aufs Auge fokussiere, dann kann es sein, dass das ganze Gesicht scharf ist. Und beim Vollformat, wenn ich das gleiche Objektiv hätte, kann ich ja näher ran. Und wenn ich dann aufs Auge fokussiere, wird ja dann die Tiefenschärfe geringer. Das heißt, wenn ich jetzt aufs Auge fokussiere, ist vielleicht schon das Ohr unscharf. Das ist jetzt ein bisschen überspitzt, sag ich mal, aber ich denke so, kann man das eher verstehen. Und dadurch, dass ich näher ran kann, habe ich natürlich eine geringere Tiefenschärfe und dadurch wird natürlich der Hintergrund noch mehr unschärfer. Ja.
Ah, okay. Das ist schlau.
Genau, und deswegen bevorzugen halt viele dann Vollformat. Es heißt aber nicht, dass du kein unscharfes Bild mit einer APS-C-Kamera oder Micro Four Thirds hinbekommst. Du brauchst dann nur einfach nur anderes Equipment.
Ja, das geht auch. Und also was ich auch schon festgestellt habe, dass ich die Vollformat-Objektive auf jeder APS-C-Kamera machen kann, zumindest bei Canon geht das. Mhm. Aber wenn ich jetzt so ein EFS-Objektiv von Canon nehme, so ein Shortback-Teil für die Crop-Kamera und das auf meine Vollformat macht, dann habe ich außenrum einen schwarzen Ring.
Genau, weil das Objektiv ist für die APS-C-Kamera oder für den Sensor, für die Sensorgröße gemacht worden, was ein großer...
Und hat deshalb einen kleineren Durchmesser.
Genau, und dann dadurch... Und
dadurch wird nicht der komplette Vollformat-Sensor ausgefüllt.
Genau, du könntest dann halt immer noch die Vollformat als Crop benutzen. Das heißt ja nicht, dass das Bild unbrauchbar ist. Du musst es halt sehr stark beschneiden. So.
Ja, aber ich habe mir schon erwähnt, ich bin Schwabe, ich habe für 20 Megapixel bezahlt. Ich will 20 Megapixel und nicht 10 davon wegschneiden.
Richtig.
Ich kaufe mir auch keinen Schnitzel und esse da nur die Hälfte.
Ja, und deswegen ist finde ich, dass Fuji mit sich auf APS-C-Kameras zu spezialisieren sehr viel richtig machte, weil sie muss nicht Objektive für beides machen, sondern sie machen Objektive nur für APS-C-Kameras. Und dadurch sind die Objektive, kann man auch echt sagen, für APS-C mit die besten auf dem Markt, weil sie sich komplett nur darauf konzentrieren können, dass alles perfekt ist für diesen Sensor.
Weil dann ja, man macht eins und das macht man richtig.
Genau, deswegen, die haben zum Beispiel, oh, lass mich jetzt lügen, so ein 23 1.4 oder 1.2 und dann sieht das aus wie ein 35mm 1.4 und das ist Bombe. Aber das ist ein Viertel so groß, halb so schwer, so nach dem Motto. Und sagen wir für Personen mit kleinen Händen, ne, gibt ja auch Fotografinnen oder einfach kleine Menschen, ist das natürlich super. Die sagen
so, okay, oder beides in einem, kleine Fotografin.
Ja, die gibt es auch. Und
ich glaube, nachher kriege ich wieder einen Prügel.
Ja, ich auch. Und da sind dann solche Kameras natürlich perfekt. Du zahlst natürlich dann auch ein bisschen mehr, ne? Es heißt nicht automatisch, dass kleinere Kameras günstiger sind. Es gibt auch teure Versionen. Aber im Beispiel zum Fujifilm sind das jetzt vernünftige Preise, sag ich mal. Und da bekommst du schon echt, echt guten Stuff. Ich mache hier viel zu viel Werbung für Fujifilm. Aber es ist für mich so das Paradebeispiel. Die konzentrieren sich auf eins und bumm. Und
aber wir müssen noch dazu sagen, auch wenn du jetzt viel Werbung für Fujifilm machst, oder Canon oder Nikon oder...
Panasonic,
keine Ahnung, was es noch für Kameras gibt, Mercedes, Porsche, BMW.
Ja.
Die Werbung wird nicht bezahlt, weil mit 1,5 Millionen Zuhörern haben wir noch eine halbe Million zu wenig.
Ja, genau. Genau, also dieser Crop-Faktor, das ist eigentlich das Allerwichtigste, was man im Hinterkopf behalten will. Micro Four Third wird ganz strikt mal 2 genommen, also ein 50 mm wird dann zum 100 mm. Und eine Blende von 4 wird dann Blende 8 oder so. Das ist dann schon krass zum Teil. Aber dafür gibt es auch extra Objektive für Micro Four Third.
Also von den MFT-Kameras habe ich noch nie was gehört. Also ich habe kein ach, Lumix hier. Guck mal hier, Panasonic Lumix, Olympus OMD. Ich kenne OMG. Oh.
Ja, OMD E M5 Mark II.
Black Magic Micro Cinema Kamera. Und das ist ja mein geiles Teil.
Aber die können halt auch teuer sein. Also die haben auch Preise von 1000 plus. Ja.
Also die Black Magic 906 Euro.
Mhm.
Was kann die? Kann die auch kochen oder?
Ich kann die Wäsche waschen.
Okay. Gut. Ja, dann haben wir auf jeden Fall mal einiges über Sensoren gelernt. Und ganz wichtig für alle, denen das jetzt zu theoretisch und zu schnell war, mein lieber Kollege Sascha, ja, der hat ja ein Video darüber auf seinem YouTube-Kanal, in dem er das wunderbar erklärt hat. Ich bin nämlich nicht so dumm in die Folge rein, wie ich getan habe. Ich habe mir vorher das Video angeguckt und war danach schlauer. Also, ich empfehle es euch. Ich verlinke es auch nachher drunter. Das Video ist dann auch mit Größentabelle und Skizzen und also ist super gemacht. Guckt es euch an. Ja, ich würde sagen, wenn man jetzt von der Crop-Kamera umsteigt auf Vollformat, ist es am Anfang erstmal ein bisschen eine Umgewöhnung, würde ich jetzt mal vermuten. Weil es halt einfach vom, ja, die ersten 3-4 Bilder denken wir sich, ja, verdammt, das hat ja vorher anders funktioniert. Und dann denken wir, oh, Vollformat ist einfach geil, ich will nie wieder was anderes. Mhm. Weil das einzig wahre Format ist Vollformat.
Ja, also ich hatte halt auch so das Ding, ich habe zuerst APS-C angefangen, weil ich mir einfach mehr nicht leisten konnte. Und wo ich einfach so in dem Thema drin war, es gibt halt Vollformat-Kameras für Einsteiger, also preislich auch gesehen. Und ich würde da nie wieder runtergehen. Also jetzt im jetzigen Status, den ich jetzt habe, mit der Meinung, würde ich halt nie wieder von Vollformat runtergehen. Ich habe zwar meine APS-C-Kamera behalten, die ist dann meine Monochrom-Kamera für den alltäglichen Gebrauch irgendwie gemacht. Aber Vollformat ist schon einfach derbe geil.
Ja, das ist schon. Ich würde ja gerne mal so eine Mittelformat-Kamera besitzen, so eine 1D oder so. Das ist schon. Ich liebäugle ja immer mit gebrauchten 1D, aber die sind auch noch wahnsinnig teuer.
Ja, wenn ich es mir leisten könnte, hätte ich die Fuji GFX 100. Die sieht geil aus. Die fühlt sich geil an. Ich glaube, das wäre schon geil.
Ja, oder so eine Hasselblatt.
Na, nee, ich mag die nicht, wie die aussehen und so.
Ja, aber zumindest mal damit 1-2 Bilder machen. Also jetzt nicht besitzen, weil das ist ja 40.000 Euro für eine Kamera, bin ich dann Wahnsinns. Aber so 1-2 Bilder damit machen.
Ausleihen für.
Ja, so ausleihen mal. So. Für unbestimmte Zeit mal von einem Kollegen ausleihen und dann die Adresse und die Telefonnummer ändern. Nee.
Ja, stimmt. 40.000 Euro kannst du auch rumziehen.
Ja, jetzt sind wir hart ins Thema eingestiegen. Bevor wir jetzt hart aus dem Thema aussteigen, was war denn bei dir so die letzte Woche los?
Oh Gott, jetzt hast du mich. Ja, ich hatte mal wieder ein Boudoir-Shooting. Eigentlich gar nicht so viel. Fotografie-technisch halt hier und da auch wieder für YouTube gearbeitet und Shooting hier und da, aber eigentlich nichts Spektakuläres. Eigentlich voll langweilig, die Woche. Und bei dir, bis auf Wasser aufwischen?
Ja, also ich muss sagen, mich hat die Folge, die letzte, nachhaltig beeindruckt, sage ich mal, mit der Julia. Ich glaube, ich habe dich mit meinen ganzen Pilzbildern die Woche über ziemlich genervt.
Nee,
also ich bin jetzt seit einer Woche locker auf Pilzjagd und war gestern auch mit Neffe und Nichte auf Pilzjagd und habe jetzt angefangen, Porträt- und Makrofotografie zu kombinieren mit irgendwelchen Composings. Also das hat mich doch schon tatsächlich nachhaltig beeindruckt.
Ja, das Bild, was du mir geschickt hast, sah einfach mega gut aus. Also es hat mir gefallen.
Also was ja, gefällt. Es ist noch nicht ganz perfekt, aber fürs erste Mal so ein Composing ist es schon okay, würde ich mal sagen.
Ja, sowas gefällt mir halt. Also so solches Composing gefällt mir, weil du einfach ja zwei Sachen zusammentust, die irgendwie nicht stimmen, aber auch irgendwie passen so. Also es war, fand ich schon derbe nice. Ich kann dir, hast du einen Garten?
Ich habe eine Terrasse.
Eine Terrasse?
Hochbeeten. So ein bisschen.
Weil
alte Paletten zu Beeten umgebaut.
Weil wenn Pilze genügend Feuchtigkeit haben, kannst du auch einen Zeitraffer draus machen. Also ich kenne die Technik jetzt nicht genau. Also ich glaube, du brauchst schon ein paar Pilzsporen. Und eigentlich ist es fast egal, wo drin die wachsen. Aber du kannst dann easy einen Zeitraffer aufnehmen.
Ich bin jetzt noch am Fliegenpilze suchen. Ich habe schon gegoogelt, wo Fliegenpilze wachsen. Und die wachsen wohl bei Nadelgehölz. Aber ich habe gestern im Nadelwald keinen Fliegenpilz gefunden. Dafür eine, ach, wie heißt sie denn, Herbstlorche. Gesundheit. Was ein hässlicher Pilz. Die Herbstlorche ist einer der hässlichsten Pilze, die ich je gesehen habe.
Das muss ich mir, genau angucken.
Warte, ich kann dir einen schicken. Ich habe einen da.
Herbst?
Irgendwo. Lorchel. Wie die Morchel, nur mit L eben.
I, oh ja. Oh Gott, ist die hässlich.
Es sieht aus wie so ein Alien, das Ding.
Mm, sieht aus wie nicht gewollt.
Ja, genau. Ich hab das Wachsende, ich hab gedacht, was ist das denn? Und dann habe ich hier...
Ist die ein Esspilz? Also kann man den essen?
Es wird vom Verzehr abgeraten.
Ja, okay.
Also es gibt ja so eine tolle Funktion bei den modernen Smartphones. Das nennt sich Google Lens. Also gibt es jetzt bei den ganzen Android-Telefonen, ob Apple oder BlackBerry, was ähnliches haben, weiß ich jetzt nicht. Damit macht man ein Bild von irgendwas und Google Lens sagt dir dann, was ist das?
Ah, cool.
Also ich kann es an jeden Baum als Blatt dran halten, kann draufdrücken, dann sagt es hier Erle, Esche, Kuche.
Eigentlich ganz nice.
Kauft dir ein Buch, wo es drin steht, keine Ahnung. Das erkennt sogar, wenn ich meine Katzen damit fotografiere, erkennt sogar die Rassen von den Katzen.
Ach ne.
Das kann mir sagen, hier Norweger, das kann... Weiß jetzt nicht, dass in der Norweger-Katze noch ein bisschen Orientale mit drin ist, aber es kann auch Katzenrassen unterscheiden. Also das ist schon eine geile Technik. Wenn man jetzt Pilze sammelt, ne, also ich könnte jetzt hier das dicke Pilzbuch von Claudis Mutti mitnehmen und Pilze sammeln gehen und jeden Pilz nachschlagen. Oder ich halte einfach an jeden Pilz mein Handy dran und frage mein Handy, ist der giftig? Oder ich koche sie einfach, lass meine Frau zuerst essen, wenn sie umgibt, war ein Giftiger dabei.
Ich sehe hier aber gerade tatsächlich schöne Fotos mit dem Herbst Lorchel. Gibt schöne, schöne Waldfotos.
Das gibt's tatsächlich.
Schöne, schöne, wie heißt das? Kann ich dir den Link schicken?
Da habe ich so aufgerollte Pilze gesehen, die rollen sich irgendwie ein und dann sammeln die damit Wasser oder keine Ahnung. Ja, der ist nice.
Ja, ne? Schönes Foto.
Aber der ist auch angekohlt.
Ja, sieht so aus, ne? Aber vielleicht ist das halt einfach so. Vielleicht wachsen die. Die haben zum Teil immer so einen schwarzen oder braunen Rand. Der Stiel sieht ja auch witzig aus. Ich muss ehrlich gesagt sagen, mir ist der Pilz noch nie so wirklich aufgefallen.
Ne, der wächst auch nicht da, wo... Also die anderen, die wachsen ja irgendwo so im Unterholz und an den Bäumen, aber der wächst mitten auf dem Weg. Also der kennt da keine Gnade. Ja, dann sind wir für heute eigentlich auch schon durch. Guckt euch Saschas Video an.
Ja, dann habt ihr das halt einfach nochmal bildlich.
Genau.
Ich werde in der Zukunft auch nochmal auf Tiefenschärfe und so eingehen. Da rede ich halt auch nochmal über Formate. Weil man das ist halt alles, ist halt also so ein kein Teufelskreis, aber so ein Kreis, der sich immer schließt. Und deswegen, das eine beeinflusst immer das andere.
Ja, also es hat immer, hängt alles zusammen.
Genau, das hast du sehr schön gesagt.
Es hängt immer alles zusammen. Und wenn das Bild schlecht wird, es liegt nie am Fotograf, es liegt immer an der Kamera, merkt euch das. Oder es liegt immer an denen, die sehen, dass die es scheiße finden.
Ja.
Es sind immer die anderen schuld.
Ja, die ultimative Ausrede.
Genau, immer die anderen. Ja, dann hören wir uns wieder. Allzeit gutes Licht.
Und gehabt euch wohl.
Tschüssi.
Ciao.